Ich lese den Predigttext aus Haggai 2, die Verse 1 bis 9 aus der Schlachterbibel. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen.
Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und auch jetzt zur Predigt. Ich hoffe, ihr habt mitgehört, genau. Es ist ein starkes Wort Gottes, das wir heute hören dürfen und uns Gedanken machen dürfen. Ein Wort voller Ermutigung, ein Wort, das uns ja Mut machen soll, am Tempel des Herrn zu bauen. Wir hatten bei der letzten Predigt zum Propheten Haggai hatten wir das erste Mal eine sogenannte Predigt-Nachbesprechung, wo wir zusammengesessen sind und nochmal ausgetauscht haben über die Predigt, wo auch die Möglichkeit war, mir Fragen zu stellen, wie ich dieses und jenes gemeint habe. Wir werden das heute wieder machen, unmittelbar nach dem Segen, bevor wir dann gemeinsam Mittagessen und dann die Gemeindeversammlung haben. Und dieser Predigtaustausch ist immer sehr wertvoll, wenn wir gemeinsam über das Wort Gottes sprechen. Und so kam zum Beispiel das letzte Mal eine wirklich spannende Frage, die ich aufgreifen möchte. Und zwar war die Frage: Was hatte sich eigentlich verändert gehabt, dass die Leute plötzlich begonnen haben, das Haus Gottes zu bauen, diesen Tempel? Nur zu kurz zur Erinnerung, ich habe darauf hingewiesen, dass über 18 Jahre lang es zu einem Stillstand gekommen war und die Leute haben nicht gebaut. Dann kam der Prophet, hat die Leute aufgerüttelt und plötzlich sind sie gegangen und haben gebaut. Haben sich die äußeren Umstände geändert gehabt? Waren die Widerstände weniger? Nein, die Umstände hatten sich nicht verändert gehabt. Es ist alles gleich geblieben. Das Einzige, was sich verändert hatte, war die innere Einstellung der Gläubigen. Die innere Einstellung des Volkes Gottes hatte sich verändert gehabt und deswegen gingen sie hin und bauten. Wir haben gelesen in diesem Text, sie hörten auf die Stimme des Herrn und fürchteten den Herrn. Und Ich habe dann versucht, das Wesen von geistlicher Erweckung ganz kurz anzusprechen. Geistliche Erweckung geht über 4 Schritte. Der erste Schritt ist, dass Gott kommt durch sein Wort, durch einen Propheten und darauf hinweist, hier stimmt etwas nicht. Der zweite Schritt ist der, dass Gott sagt, nicht so, sondern so. Wie ein Wegweiser. Darum heißt es auch Zurechtweisung. Wir gehen oft in diese Richtung und jetzt sagt Gott, nein, der Weg geht in diese Richtung, Zurechtweisung. Der dritte Schritt ist, dass das Volk Gottes sagt, ja, Gott hat recht, wir sollen in diese Richtung gehen. Das nennt die Bibel Umkehr und Buße. Und dann, als vierten Schritt, macht Gott eine Erweckung. Gott macht unser Inneres neu, sodass wir hingehen und bauen, in dem Fall. Heute im Text haben wir gehört, dass der Prophet sagt, Gott durch den Propheten, und nun seid stark, arbeitet, fürchtet euch nicht. Und das finde ich stark, dass wir zuerst sehen, dass das Volk Gott gefürchtet hat. Und jetzt sagt Gott, fürchtet euch nicht. Und zwar vor den Menschen, die einen Widerstand geleistet haben. Vor denen sollen sie sich nicht fürchten. Und so sehen wir, dass Gottes Furcht uns bewahrt vor Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschenfurcht hindert mich oft daran, das zu tun, was Gott will. Und ich muss mich dann besinnen und muss meine Furcht überwinden. Und ich kann sie dann überwinden, wenn ich Gott fürchte. Wenn ich Gott wichtiger nehme als die Menschen. Und das ist eine starke Botschaft, die dann also mir auch in der Vorbereitung wieder wichtig geworden ist, im Anschluss an diese Frage beim Predigtaustausch. Und das möchte ich auch uns zurufen, lassen wir uns ermutigen, mutig zu sein. Fürchten wir Gott, aber nicht die Menschen. Ich habe letztes Mal bei der letzten Predigt zum Buch Haggai gesagt, wir werden die Personen ein bisschen anschauen, die in diesem Buch vorkommen. Und wir haben letztes Mal vor allem den König Darius kennengelernt. Heute wollen wir weitere Personen kennenlernen. Und mit der Hilfe von Sergei haben wir nun auch eine russische Übersetzung dessen, was ich in diesen Folien da versuche darzustellen. Vielen Dank, Sergei. Und der erste Person, die wir noch gar nie besprochen haben, das ist Haggai, der Prophet. Und es gibt nicht viel zu sagen über ihn, denn wir wissen kaum etwas über ihn. Aber er heißt der Festliche. Das ist vielleicht auch mit dem heutigen Text in einem Zusammenhang, wie wir sehen werden. Die zweite Person, die immer wieder vorkommt und sehr wichtig ist, das ist Zerubabel. Und Zerubabel, wie hier steht, heißt Spross, Nachkomme Babels. Das heißt, er ist nicht in Israel geboren, sondern er ist im Exil in Babylon geboren. Er taucht im Stammbaum Jesu auf. Wenn ihr lest im ersten Kapitel des Neuen Testamentes den Stammbaum Jesu, dann lesen wir im Vers 12 dort nach der Wegführung nach Babylon, aber zeugte Joachim Shealtiel, von dem haben wir auch schon gehört. Shealtiel aber zeugte Zerubabel. Zerubabel ist ein Nachfahre der Könige Israels, des davidischen Königtums. Und wie gesagt, er kommt im Stammbaum Jesu vor, weil er ein Vorfahre Jesu ist. Ganz wichtig. Und dann haben wir den Jeschua, den Hohepriester. Und Jeschua ist dasselbe Wort wie Josua. Und Josua wiederum wird auf Griechisch Jesus genannt. Also auch hier sehen wir, dass Jesus in diesen Personen eine Rolle spielt und man nennt das in der biblischen oder in der theologischen Terminologie ein Typus, ein Vorbild. Das heißt, diese Persönlichkeiten haben Eigenschaften, die dann in der Vollendung in der Person Jesu zum Ausdruck kommen. Und so können wir sagen, diese beiden Persönlichkeiten, Serubabel und Jeschua, der politisch-königliche Führer und der geistliche Führer, sie sind bereits ein Hinweis auf den Priesterkönig Jesus Christus. In Jesus kommen diese Ämter des Königs und des Priesters zusammen. Das sind nicht mehr zwei verschiedene Ämter, sondern Jesus vereint diese beiden Ämter. Und so sehen wir bereits, wie durch diese Personen ein Hinweis auf Jesus gemacht wird, ein Hinweis auf das Neue Testament gemacht wird. Dann noch ganz kurz die Zeit, in der nun diese zweite Botschaft dieses Propheten Haggai an das Volk kommt. Es ist der 21. Tag des 7. Monats. Das sind also circa 7 Wochen nach der ersten Botschaft, kommt jetzt diese zweite Botschaft. Und das ist spannend, weil das ist das Ende des Laubhüttenfestes. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass das Volk Israel sich 3-mal im Jahr zum Tempel hin versammeln musste, um Gott ein Fest zu feiern, um miteinander vor Gottes Gegenwart im Tempel zu kommen. Und das dritte dieser Feste ist das Laubhüttenfest. Und das war ein fröhliches Fest. Es heißt ausdrücklich, wenn wir das nachlesen im dritten Buch Mose, heißt es, es soll ein Fest der Freude vor dem Herrn sein. Sie sollen sich freuen. Die Ernte war eingebracht. Das Ende des landwirtschaftlichen Jahres ist angebrochen, die Speicher sind voll und jetzt feiern wir ein Fest zur Ehre Gottes. Aber in diesem Jahr, wo das Volk zum Laubhüttenfest zusammen kam, war die Freude stark getrübt. Und wir wissen auch warum, weil wir im ersten Kapitel gelesen hatten, dass Gott eine Dürre geschickt hatte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, du hast ein Erntedankfest und hast ein paar kümmerliche Früchte. Da kommt keine Freude auf, denn der Gedanke ist immer, wie werden wir das kommende Jahr überleben? Und so war in diesem Jahr die Freude stark getrübt und das Volk war in einer hoffnungslosen, mutlosen Situation. Und damit kommen wir bereits zur Hauptbotschaft dieser zweiten Prophetie, die dieser Prophet Haggai an das Volk richtet. Wir haben in dem Text gehört einen gewaltigen Kontrast. Auf der einen Seite die Gegenwart, die alles andere als toll war. Zum Beispiel hat der Prophet gefragt, wer unter euch ist denn noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Also das ist ein starker Kontrast, dass du als Volk Gottes zusammenkommst zu einem Fest. Der Tempel liegt in Trümmern. Es gibt noch ein paar ältere Leute, die sich erinnern können, wie toll der Tempel früher war. Du hast eine kleine Ernte. Du hast Leute, die gegen dich sind. Du sollst dich freuen. können wir uns gut vorstellen, dass die Freude nicht sehr groß war. Und an dieser Stelle musste ich denken, dass es mir oft ähnlich geht, wenn ich auf den Zustand der Kirche in der Schweiz schaue oder im Westen, muss ja nicht bei der Schweiz bleiben, dann sehen wir, dass die christliche Kirche massiven Angriffen ausgesetzt ist und Widerständen ausgesetzt ist. Wir sehen, dass den Landeskirchen die Leute in Scharen davonlaufen. Das ist einfach eine Realität. Jedes Jahr werden die Zahlen noch dramatischer. Inzwischen, glaube ich, ist es in der Schweiz so, dass diejenigen, die ein Bekenntnis, zumindest ein Bekenntnis, ein kirchliches Bekenntnis haben, weniger sind als die, die kein Bekenntnis haben. Aber bleiben wir nicht bei den Landeskirchen, sondern schauen wir selbstkritisch auch auf die Freikirchen. Auch da ist es nicht so rosig, dass wir sagen, ja, der Bund ist und da ist eine Erweckung und die Leute bekehren sich. Nein, wir müssen hier selbstkritisch sein und sagen, nein, so ist das nicht. Wir müssen sogar anerkennen, dass wir die jüngeren Generationen vielfach verlieren und dass es gerade eben nicht viele neue Bekehrungen gibt. Und ich fühle mich dann teilweise wirklich entmutigt und frage mich, was ist der Zustand und wie stellt Gott sich das eigentlich vor? Und in dieser Situation kommt nun diese Prophetie, das ist Haggai, indem er den Leuten, dem Volk, einen Blick in die Zukunft schenkt. Er sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, als sogar die Herrlichkeit des Salomonischen, des früheren Tempels, der von den Babyloniern zerstört worden ist. Der Salomonische Tempel, den die älteren Leute noch teilweise gekannt haben, das ist für unsere Begriffe unvorstellbar, in welcher Pracht und in welchem Prunk dieser Tempel erbaut war. Nur ein kleines Detail, für diesen Tempel wurden 270 Tonnen Gold verbaut. 270 Tonnen Gold. Ich habe mir das sagen lassen, in heutigen Werten werden das circa 10 Milliarden Schweizer Franken. Nur das Gold. Dann gab es noch viele andere Baumaterialien. Also das war ein Tempel in einer Pracht, die wir uns nicht vorstellen können. Und jetzt sagt der Prophet, der zukünftige Tempel, das zukünftige Haus Gottes, wird gewaltiger sein. Herrlicher sein, prächtiger sein als dieser salomonische Tempel. Wenn das keine Ermutigung ist, wenn ich vor einem Trümmerhaufen sitze, dann weiß ich auch nicht. Das hilft mir. Es ist keine Vertröstung auf die Zukunft, zu sagen, okay, jetzt geht es uns zwar nicht gut, aber irgendwann mal wird es uns gut gehen. Eine Vertröstung auf die Zukunft, sondern es ist das Wort Gottes, das sagt, so wird es sein. Ich weiß genau, wie es einmal war, aber es wird noch besser sein. Und sogar mehr als dass die Pracht des Tempels groß sein wird, Gott wird sogar Ruhe schenken, Frieden schenken an diesem Ort. Shalom. Es geht nicht um Reichtum, dass wir einen super tollen Tempel haben, sozusagen, als Volk Gottes. Also wir wissen ja immer, gell, im Neuen Testament ist der Tempel die Gemeinde, das geistliche Haus Gottes. Einfach, dass wir das immer wieder uns bewusst sind und immer wieder anwenden. Sondern Gott verheißt einen Frieden, ein Shalom. Und dieser Friede Gottes, dieser Friede, den Gott verheißt, das ist der Inbegriff von menschlich, was wir als Menschen, wonach wir als Menschen uns sehnen. Es ist Friede mit Gott, kein schlechtes Gewissen mehr, sondern wir begegnen Gott, wir dürfen Gott begegnen. Friede mit Gott und Friede unter uns Menschen. Jeder Mensch sehnt sich danach und zusätzlich beinhaltet der Shalom Gottes auch Wohlstand und Wohlergehen. Das ist der Inbegriff dessen, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Und der Prophet Haggai sagt, Gott wird diesen Frieden geben, hier an diesem Platz. Und so ist die Ermutigung, seid stark, arbeitet, fürchtet euch nicht. In meinen Worten, es mag euch jetzt vergeblich vorkommen, wie ein Tropfen auf den heißen Stein, eure Bemühungen. Es mag euch vielleicht sinnlos vorkommen, aber liebe Leute, ich schenke euch einen Blick in die Zukunft. Und das kommt mir so ähnlich vor, wie auch der Apostel Paulus uns ermutigen möchte, wenn er im ersten Korintherbrief über die Auferstehung spricht, wo er sagt, es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferweckt in Kraft. Aber wir sehen es jetzt noch nicht. Wir sehen jetzt die Schwachheit, die körperliche Schwachheit, die durch die Auferstehung überwunden werden wird, sodass in Kraft auferweckt werden wird. Paulus schenkt uns diesen Blick im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und dann sagt er als Konsequenz daraus, daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist die Konsequenz. Und das möchte ich uns auch zurufen. Lasst uns treu sein, das Haus des Herrn zu bauen, weil die Mühe nicht umsonst ist. Gott wird alle Mühe belohnen. Gott wird alle Mühe fruchtbar machen, in irgendeiner Form, die wir oft nicht sehen. Aber die Verheißung ist da. Seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Ich möchte jetzt einen kurzen Blick in diese Zukunftsprophetie machen. Und zwar wirklich so kurz wie möglich. Wir haben dann die Gelegenheit, im Predigtaustausch darüber noch auszutauschen, wen das mehr interessiert. Und normalerweise sind diese Themen immer sehr interessant, wenn es um Zukunftsprophetien geht. Und wie gesagt, hier jetzt in der Predigt so kurz und prägnant wie möglich. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, als Beatrice die Textlesung aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 gebracht hat, dass ja hier genau das zitiert wird, was in unserem Text als Prophetie gesagt wird. Und so etwas ist immer sehr wichtig. Wenn wir ein alttestamentliches Zitat im Neuen Testament finden, dann müssen wir genau hinschauen. Denn die Schreiber des Neuen Testaments, die kannten ihr Altes Testament. Das heißt, die haben nicht einfach wahllos irgendeinen Vers herausgepickt und dann irgendwie zum Besten gegeben, sondern wenn sie einen Vers zitiert haben, dann haben sie das Ganze im Blick gehabt und haben in dieser Hinsicht dann auch dieses Zitat gebracht. Also, wir legen das Alte Testament durch das Neue Testament aus, durch die Erklärungen der Apostel und der Schreiber des Neuen Testaments. Wir haben gelesen, denn so spricht der Herr Schar, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Im Hebräerbrief heißt es, seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen, die Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Wir haben ein Damals und ein Jetzt. Wobei ich jetzt schon sagen möchte, das Jetzt ist aus der Perspektive der Leute, die den Hebräerbrief bekommen haben. Das ist immer sehr wichtig. Also es ist nicht, dass sie sagen, ah, jetzt. Nein, vor 2000 Jahren haben die Leute diesen Brief bekommen und da heißt es jetzt. Es gab aber auch ein Damals. Und das Damals wird uns im Hebräerbrief erklärt. Das ist die Situation gewesen, als Gott dem Mose beauftragt hat mit dem Bund, dem Bundesschluss am Berg Sinai. Das haben wir gelesen oder gehört in der neutestamentlichen Lesung, dass hier Erdbeben, Blitze, Donner, Rauch und Schall war, sodass die Leute vor Furcht erzittert sind, weil Gott die Erde erschüttert hatte am Berg Sinai. Erdbeben, Blitz und Donner, Rauch, unglaubliche Gotteserscheinung am Berg Sinai. Und das ist sehr wichtig, damit wir sehen, wenn Gott davon spricht, dass die Erde erschüttert wird, dann meint der Text nicht die Erdkugel. Wir Menschen heute denken, wenn wir den Begriff Erde hören, denken wir an die Erdkugel, oder? Die Erde, die Erdkugel. Die Menschen, die damals das gelesen haben, die dachten überhaupt nicht an die Erdkugel, weil das war ja gar nicht gegenwärtig. Sie dachten an die Erde als den bewohnten Bereich, wo wir Menschen leben, im Gegensatz zum Himmel, wo Gott wohnt. Himmel und Erde, Erde und Himmel. Und in der Weise, sagt der Prophet, wird er die Erde noch einmal erschüttern, aber nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Es findet eine umfassende Erschütterung statt. Und dazu möchte ich ganz kurz einen Blick in diesen wunderbaren Hebräerbrief machen, den ich so überschreiben würde: Der neue Bund ist besser als der alte Bund. Also dieses Wörtchen besser kommt in diesem Brief sehr, sehr häufig vor, weil das Neue besser ist als das Alte. Das Alte war Mose. Das Neue ist Jesus, ein größerer Mose. Ein besserer Mose, ein Mose, in dem alle Dinge, die Mose verkörpern sollte, in Jesus wahr wird. Oder nicht der Berg Sinai, der gebebt hat, um den geht es, sondern es geht um den Berg Zion. Zion ist eine Art Kosename für Jerusalem, den Tempelberg. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, es geht um das himmlische Jerusalem. Dann nicht ein mit Händen gemachtes Haus Gottes, das von dieser Schöpfung ist, wie er sagt, sondern es geht um einen himmlischen Tempel. Es geht um ein geistliches Haus. Das Neue ist besser als das Alte. Oder es geht weiter. Im alten Bund, da haben sterbliche Menschen den Priesterdienst vollführt. Im neuen Bund gibt es einen vollkommenen Priester, der von den Toten auferstanden ist, der in den Himmel selbst gegangen ist und der zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Das ist der Priesterkönig, seht ihr? Es ist ein Priester, der auf dem Thron Gottes sitzt. Ein Priesterkönig, ein vollkommener Priesterkönig. Das ist der neue Bund, viel besser. Und im alten Bund haben wir endlose Tieropfer, die keinen Menschen vollkommen machen können. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, und jeder Priester steht da und bringt täglich die Opfer, die doch nicht vollkommen machen können. Deprimierend. Aber jetzt hat Jesus Christus ein einmaliges und vollkommenes Opfer am Kreuz von Golgatha vollbracht. Er hat eine vollkommene Vergebung gebracht, die uns vor Gott vollkommen macht, die uns in den Frieden Gottes hineinführt. Und das ist das Denken des Schreibers des Hebräerbriefes, der die damaligen Judenchristen ermutigen möchte: Liebe Brüder und Schwestern, lasst euch erfreuen und ermutigen an der himmlischen Hoffnung. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie oft die Rede hier ist von dem Himmel, dass das Eigentliche, das Wahrhaftige im Himmel stattfindet. Und die Erschütterung des Himmels ist eigentlich damit erklärt, denn im Himmel sind fundamentale Dinge geschehen. Wir müssen uns vorstellen, Jesus hat den Himmel verlassen, er ist auf die Erde gekommen, hat hier gelebt, ist gestorben als Opfer, ist auferweckt worden, ist auferstanden und ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Das war vorher nicht. Und Jesus sagt auch einmal, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Böse wird aus dem Himmel vertrieben. Der Himmel ist erschüttert worden. Aber im positiven Sinn. Hier ist was Neues entstanden. Unsere himmlische Hoffnung. Geschwister, und darum geht es, dass wir unsere himmlische Hoffnung festhalten. Und er sagt ihm dann im Hebräerbrief, dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden als solche, die gemacht worden sind mit Händen, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Wir bekommen ein unerschütterliches Reich. Wir sind in einem Tempel, der nicht erschüttert werden kann. Jesus sagt es so: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Geistliche Haus Gottes. Und die Pforten des Totenreiches können es nicht überwinden. Unerschütterlich, bleibt für ewig bestehen. Die Hebräer hatten diesen herodianischen Tempel vor Augen. Dieser Tempel war in gewisser Weise auch prächtig. Es war ein gewaltiger Gebäudekomplex, gewaltig. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass die Jünger einmal mit Jesus auf dem Ölberg sitzen. Das sieht man da im Hintergrund, den Ölberg. Sie sitzen auf dem Ölberg, schauen auf diesen gewaltigen Tempel herab. Und die Jünger stoßen Jesus an und sagen: Hey, Jesus, schau, siehst du diese Herrlichkeit? Jesus sagt: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Geschwister, eine unglaubliche Vorhersage, unvorstellbar. Die Jünger wurden völlig, was, das gibt's nicht. Auch die Judenchristen haben gesagt, unser Tempel. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Schaut nicht auf diesen Tempel, auf diese irdische Herrlichkeit, sondern schaut auf die himmlische Herrlichkeit, die unerschütterlich ist. Und wir wissen, dass diese äußere irdische Herrlichkeit tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht wurde. Eine Realität, eine geschichtliche Realität. Und der Schreiber des Hebräerbriefs warnt die Judenchristen und sagt, lasst euch von dem nicht irreführen. Denn wir, sagt er, empfangen ein unerschütterliches Reich. Damit möchte ich uns ermutigen, Geschwister, dass auch wir an diesem unerschütterlichen Reich mitbauen, dass wir hier unsere Konzentration drauf lenken, dass wir hier unseren Fokus setzen. Ich möchte als Jünger Jesu Christi dazu beitragen, dass dieser himmlische Tempel gebaut wird, dass diese Herrlichkeit, dass ich mit beitrage zu dieser Herrlichkeit. Seid mutig, sagt der Prophet, fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Geschwister, lassen wir uns nicht ablenken davon, durch alle möglichen Zukunftsspekulationen. Ich habe in meinen 40 oder über 40-jährigen Christsein schon so viele Zukunftsspekulationen gehört, von denen keine einzige eingetroffen ist, dass ich irgendwann mal gesagt habe, das kann es nicht sein. Ich höre auf irgendwelche Spekulationen zu schauen, sondern ich möchte meinen Fokus richten auf das himmlische, unerschütterliche Haus Gottes, und das ist die Gemeinde. Hier zuletzt ein Vers aus der Offenbarung, ein Blick in das himmlische Jerusalem, von dem schon im Hebräerbrief die Rede war, wo es heißt, einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser Stadt, dieser himmlischen Stadt. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Das haben wir heute gehört in Haggai, dass sogar die Herrlichkeiten und Reichtümer der Heidenvölker kommen werden und die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Geschwister, lasst uns ermutigt sein, weil das Gottes Heilsgeschichte ist. Wir sind mittendrin und dürfen an diesem geistlichen Haus Gottes, an der Gemeinde mitbauen. Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir für diesen Blick, den du uns schenkst durch diesen Propheten Haggai. Hunderte Jahre vor Jesus werden Dinge geoffenbart, die jetzt im Neuen Testament vollkommen dargelegt werden. Und wir preisen dich, dass wir im neuen Bund sind. Dass wir uns freuen dürfen in diesem neuen Bund, der besser ist als der alte Bund. Und der uns zur Vollendung führt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich bitte darum, dass du uns Kraft und Mut schenkst, wie du es den Juden damals zugerufen hast. Amen.